Das dritte Kapitel. Die Logik ist einfach, die werden immer größer, die Kinder. Ja? Jetzt bin ich beim Interesse und dem jugendlichen Aufbegehren. Das Interesse. Also die Erziehung, die sich an der Begierde und dem Wissen und der kindlichen Neugier zu schaffen gemacht hat, ist eine mühselige Angelegenheit, die kostet Zeit und Geld. Und diese Dressur der kleinen Nervensäge ist anstrengend. Aber so sehr auch diese biologisch-geistige Abhängigkeit am Kind eine Last ist, die Unabhängigkeit, die sie erwerben, wenn sie größer werden, die befreit Eltern gar nicht von der Last, sondern die Last wird eher größer. Eltern wissen über die herangereiften Kinder, die zu Jugendlichen werden, ein ganz neues Attribut, das den Status kennzeichnet. Wenn die größer geworden sind und ins Jugendlichenalter vorgerückt sind, also erstmals eigene Interessen fassen, dann heißen sie eigensinnig. Das ist ein interessantes Attribut über einen anderen Willen. Denn eigentlich ist es ja das, was man von einem Willen erwartet, ja, dass er seinem eigenen Sinn nachgeht, dass er sich seinen Inhalt gibt und wählt. Wenn Eltern das als neuen Status oder Merkwürdigkeit festhalten, dann wollen sie damit sagen, dieser Wille lässt sich nicht mehr seinen Inhalt von außen zuweisen, wie es bei den Kleinen ging. Der gibt sich jetzt selber seinen Inhalt und das führt zu Konflikten, zu Gegensätzen. Und die drücken Eltern auch so aus und sagen, ja, Pubertät ist ein schwieriges Alter. Da tun sie so, als sei die Widersetzlichkeit sowas wie eine Naturphase, die sich dann später verliert. In Wirklichkeit treffen da unterschiedliche bis gegensätzliche Interessen aufeinander, die die Willen sich so einleuchten lassen. Welche denn? Welche Wege geht denn der Eigensinn? Naja, der Umkreis der Interessen ist so arg nicht. Man geht in die Disco, greift zu Alkohol und Drogen. Die Buben stellen den schönen Mädchen nach und umgekehrt. Sowas ist der Umkreis von Interessen, die aufkeimen. Zu diesen Interessen gehört zum Beispiel etwas, das ich nur aus der Zeitung kenne. Zu meiner Zeit wurde geraucht. Das war schon so ein Vergehen der höheren Art. Heute ist Komasaufen, erfahre ich aus der Zeitung, unter Jugendlichen ein richtiger Sport. Komasaufen heißt das. Viele Leute kommen dabei zu Tode. Jugendliche treffen sich da gemeinsam, stecken sich so einen Trichter in den Rachen und lassen sich mit Wodka volllaufen und wetten darum, wer am längsten stehen bleibt. Delirium gilt als Auszeichnung und darum wetteifert man. Das tun die. Da müsste man sagen, ja, äußerst gelungene Erziehungsprodukte. Die haben den Rat beherzigt. Sei ein ganzer Kerl, zeichne dich aus, sei ein toller Hecht. Ihre einzige Verfehlung besteht darin, dass sie das, sich auszuzeichnen vor anderen, auf einem Nebenkriegsschauplatz der Konkurrenz veranstalten. Nicht in der Schule, nicht im Beruf, nein, beim Komasaufen. Da müsste man sagen, der Maßstab, mit dem die Eltern diese Jungen traktiert haben, der verdient Kritik und zwar auf beiden Feldern. In der schulischen Konkurrenz wie in der beruflichen und beim Komasaufen. Aber das liegt Eltern fern, weil sie den Maßstab so verehren. Es zu etwas bringen, besser sein als andere. Sieger werden, nicht Verlierer. Mädchen, vielleicht nicht oft beim Komasaufen unterwegs, bringen auch die Probleme ins Elternhaus, die man aus den Filmen kennt. Eine schöne Nacht und das ganze Leben ist verdorben. Die Schwangerschaft und die Mädchen, ein Dauerbrenner bei den Interessenkonflikten der Erziehung. Das für sich genommen wäre doch auch ein Fingerzeig auf die Absurdität, wie das Leben in dieser Welt organisiert ist. Eine schöne Nacht und das Leben ist dahin. Das Mädchen ist schwanger, das Mädchen bekommt ein Kind, die Ausbildung geht nicht zu Ende zu bringen, der Beruf ist kaputt, am Ende landet man als alleinerziehender Hartz-IV-Empfänger irgendwo auf dem Abstellgleis der Armut. So gehen viele Lebenswege. Müsste das denn wirklich so sein? Ja, in dieser Welt ist es so, dass die Erziehung und die materielle Last der Erziehung an den biologischen Erzeuger per Recht geknüpft wird. Aber dieselbe Instanz, die das tut, ist gleichzeitig überhaupt nicht dafür zuständig, diesen biologischen Erzeuger gefälligst auch mit materiellen Mitteln auszustatten, dass er seine Kleinen über die Runden bringen kann. Nicht zuständig. Da müsste man doch sagen, ein solches System verdient Kritik. Das ist doch unvernünftig, die Menschen in eine Erwerbswelt zu stecken, die ihren Lebensunterhalt zu einer äußerst prekären und fraglichen Sache macht und schon den bloßen Umstand einer Geburt zum Todesurteil machen kann, was den beruflichen Weg angeht. Eine Kritik an diesem System liegt den Eltern fern. Die wollen keinen Einwand gegen diese Realität vortragen, sondern die sind immer auf dem Sprung, ihr Kind in dieser Realität zum Erfolg zu bringen oder es vor den Schädigungen, die in dieser Realität lauern, in Schutz zu nehmen. Die geben eigentlich auf ihre Weise zu, diese Eltern, dass das ganze System, für das sie erziehen, ein Sammelsurium von schädlichen Quellen und Unvernunft ist, vor dem sie ihre Kinder schützen müssen. Und dafür prägen sie sogar einen eigenen Jargon aus. Wenn man aus dem Elternhaus geht, es wird einem lästig, weil man es jedes Mal hört, sagen Eltern, pass auf dich auf. Das hat eine gute Seite, das ist lieb gemeint. Aber es hat auch eine schlechte Seite, weil es dumm gesagt ist. Es gibt doch keinen Menschen, der aus der Haustür geht mit dem Standpunkt, heute passe ich mal nicht auf mich auf. Das ist doch kein Ratschlag, der befolgbar wäre. Der ist nur ein einziges Zeugnis davon, dass dieses ganze gesellschaftliche System, für das die Kinder vorbereitet werden, auch aus der Optik der Erzieher eine Ansammlung von Gefahren ist, die dem Spross drohen. Und drehen wir mal den Film 10, 20 Jahre weiter, gibt es eine merkwürdige Reflexion von den großgewordenen Kindern. Wenn die Kinder, die sich genervt fühlen von der Erziehung, weil die Eltern ihnen dauernd nicht nur Vorgaben machen, sondern auch diesen sorgenvollen Spruch mit auf den Weg geben. Pass auf dich auf, diese Welt ist gefährlich. Wenn die mal so selbst ein paar Jahre durch das Erwachsenenleben gestiefelt sind, dann kennen die einen ganz nostalgischen Rückblick auf die Familie. Die kommen dann heim, meistens an Geburtstagen oder Weihnachtstagen, und reden über die Familie als einen wahren Hort der Geborgenheit, wo man sich noch gern daran erinnert, wie man daheim am warmen Ofen von der Mutter mit der heißen Schokolade versorgt worden ist, von einer bösen Welt abgeschottet, einfach eine häusliche Fürsorglichkeit erfahren hat, in der es einem rundum gut ging. So reden dieselben Menschen, die im Kindesalter oder jugendlichen Alter die Familie noch wie ein Gefängnis kritisiert haben. Rückblickend reden sie so. Und denk mal, was das für eine verrückte Gedankenführung ist. Die Härten, die sie in der Mündigkeit als Erwachsener im Kapitalismus erfahren, bringt sie nicht auf den Weg, den Kapitalismus und seine Härten zu kritisieren, sondern sich zurückzusehen in den Status der Unmündigkeit. Also so passen die erzogenen Geschöpfe eigentlich zu ihren Erzeugern. Und ein letztes Wort will ich noch anmerken zu den Erziehungsmethoden, mit denen eigentlich Eltern ihren Maßgaben und Vorgaben die passende Überzeugung beilegen. Das, was nicht in Frage kommt, habe ich ja bereits gesagt. Kritik an schlechtem Benehmen oder falschen Auffassungen der Zöglinge, das ist nicht das Metier der Eltern. Kritik am System selber, für das erzogen wird, auch nicht. Stattdessen verlangt die Autorität Folgsamkeit. und dafür hat sie eigene Techniken. Eine zum Beispiel, so in Elternhäusern, die, wie sagt man, die liberal gestimmt sind, der Alte sagt zu seinem Sohn, früher war ich genauso. Die Autorität macht Vertrauenswerbung und meint damit nicht, mach mal, habe ich auch gemacht, sondern will sagen, lass mal, habe ich auch gemacht. Oder man sagt, wir sind deine Eltern, wir meinen es gut mit dir. Damit wollen sie sagen, es soll ein Verbot wie ein Argument akzeptiert werden, nicht wegen der Überzeugungskraft des Arguments, sondern wegen der Instanz, von der es kommt, die ja doch gut gegenüber dem Kind sein will, sodass man die Anordnung wie gut begründet hinzunehmen hat. In, naja, sagen wir mal, den schlechter gestellten Familien ist vielleicht immer noch die Drohung mit Sanktionen im Umlauf. Kennt jeder diesen gestanzten Spruch? Solange du deine Füße unter unseren Tisch stellst, da wird gedroht mit Hausarrest oder Taschengeldentzug. Aber wahrscheinlich ist in den moderneren Familien, insbesondere in Studienratshaushalten, auch ein aufgeklärterer Ton am Platze. Da sagt man zum Beispiel heute lieber, wir treffen eine Verabredung. Und die zielt die Verabredung darauf, dass das schlechte Gewissen des Zöglings, wenn er sich nicht dran hält, ungefähr sowas ist wie der Prügelersatz. Verzicht auf Repression gegen die Leistung der Repression. Das ist das moderne, aufgeklärte Bewusstsein.